Liebe Gemeinde, an den unterschiedlichen Empfängern und an den unterschiedlichen Orten. Wir feiern diesen Gottesdienst zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Das ist eine spezielle Situation. Und damals in der frühen Christenheit hat man das besonders empfunden. Der Text, den wir eben in der Schriftlesung gehört haben, aus Lukas 24, beschreibt in etwa diese spannende Phase. Und in Apostelgeschichte 1 geht es noch weiter. Da spricht Lukas noch einmal in Anlehnung an das, was er schon geschrieben hat, von diesem Abschied Jesu. Apostelgeschichte 1. Jesus hat sich nach seinen Aposteln immer wieder nach dem Leiden durch viele Beweise gezeigt. Dass er lebt, sollten sie wissen. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat euch mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragte sie: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, entzog ihn ihren Blicken. Während sie noch unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern vor ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Das Wort von einem leeren Himmel, das hat uns ja schon von einigen zu schaffen gemacht. Agnostiker und Skeptiker, manchmal auch Zyniker, haben das so beschrieben: Über uns Menschen der leere Himmel und wir verloren, allein, ungeborgen auf dieser Erde. Vielleicht geht es manch einem von uns oder ihren Freunden ähnlich, dass sie die Situation eines leeren Himmels für sich und ihr Leben auch empfinden. Umso auffälliger ist, dass der Himmel, von dem unser Predigttext spricht, alles andere als leer ist. Natürlich reden wir in der deutschen Sprache unterschiedlich vom Himmel. Die Engländer können das besser unterscheiden mit Heaven und Sky, aber wir unterscheiden das sprachlich jedenfalls nicht so. Aber haben doch ein Gespür für das, was gemeint ist. Die Liebenden, die reden vom Himmel. Die Glücklichen, die Kinder, die träumen vom Himmel. Die Kranken, die seufzen und sehnen sich nach dem Himmel. Die Alten und die Sterbenden sprechen vom Himmel, als wäre der Himmel ein Sehnsuchtsort. Vielleicht ist er das ja auch. Vielleicht ist das ja auch gemeint mit dem Zuhause, mit der Geborgenheit für uns Menschen, wenn wir uns nach dem Himmel sehnen. Ich weiß nicht, welche Bilder Sie vor Augen haben. Vielleicht haben Sie bei irgendwelchen Reisen in den Museen die großen klassischen Gemälde beobachten und bewundern können, die die Himmelfahrt Jesu darstellen. Beeindruckend. Aber vielleicht haben Sie auch die Bilder aus Ihrer Kinderbibel in Erinnerung, die das so richtig zeigen, wie wir uns das damals als Kinder vorstellen konnten. Keine Bange, über das Weltbild müssen wir jetzt nicht diskutieren. Dass wir heute ein anderes Weltbild haben, versteht sich. Aber die Kraft und die Größe des Glaubens an Christus, die ist niemals von einem Weltbild abhängig gewesen und wird es auch nicht sein. Deswegen kann dieser Text heute mit diesem Weltbild von damals ein Text sein, dem wir uns anvertrauen können, dem wir uns überlassen können. Und vielleicht merken wir, dass der Text uns immer einen Schritt voraus ist, dass nicht wir ihn ganz erfassen müssen, sondern dass er uns erfasst mit der Botschaft, die zu diesem Wort vom Himmel gehört. Ein Dichter unserer Zeit hat es kurz gesagt, so zum Ausdruck gebracht: Gott ist nicht, wo der Himmel ist. Mit anderen Worten, dann wüssten wir ja, wo wir ihn festmachen können. Gott ist nicht, wo der Himmel ist. Wo Gott ist, da ist Himmel. Das wäre also ein Hinweis darauf, dass wir von diesen Bildern uns anstecken lassen. Gott ist da, wo der Himmel ist. Eigentlich ist das ein richtiges Hoffnungsbild, das wir in Apostelgeschichte 1 und in Lukas 24 vor Augen gemalt bekommen haben. Ein Hoffnungsbild. Da ist zwar von Abschied die Rede und auch von Erinnerungen, aber es ist doch ein Text mit einer ganz starken Ausrichtung nach vorne. Da ist von Hoffnung, von Perspektive, von Zukunft die Rede. Und so vom Himmel zu sprechen, das wäre ja etwas, der unsere Vergangenheit und auch unsere Zukunft umschließt und wir unter diesem Himmel geborgen sein dürften. Es ist unüberhörbar. Über diesem Text leuchtet noch etwas von der Osterfreude auf. 40 Tage nach Ostern hat sich das ereignet. 40 Tage nach Ostern. Deswegen haben wir unlängst Himmelfahrtfest gefeiert. Und was jetzt geschieht, ist unmittelbar mit dem Osterfest verknüpft. Der Sieg Jesu über den Tod, über den Teufel, über alle bösen Mächte, über Krankheit und über Versagen und über Schuld, dieser Sieg ist eindeutig gepriesen worden am Osterfest. Aber manifestiert wird er jetzt in der Erhöhung Christi zum Vater. Das ist für biblisches Denken und auch für uns heute ganz wichtig. Mit Ostern geht es noch weiter. Die Erhöhung Christi, die Aufnahme an die Rechte des Vaters, wie es in der Sprache der Bibel heißt, Das ist die Manifestation dessen, was Ostern schon gesagt hat. Jesus Christus ist Herr. Er ist der Herr aller Welt, der Herr aller Herren. Er hat recht, wenn er sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht. Jesus ist der Messias Israels, in dem Gott alle seine Verheißungen erfüllt. Deswegen ist das für unser Glaubensbekenntnis und auch für unsere Christologie, also für unsere Lehre über Christus wichtig. Wir haben in ihm nicht nur den Propheten aus Nazareth. Wir glauben an ihn als den Herrn aller Herren, dem alle Macht gebührt, weil sie ihm geschenkt worden ist. Der Vater hat sie ihm gegeben. Und das wird immer wieder im Alten und im Neuen Testament betont. Hier hat niemand in eigener Regie etwas an sich reißen wollen. Die Macht ist ihm vom Vater geschenkt. Er war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, schreibt später der Apostel Paulus. Was das damals für die Jünger en Detail bedeutet haben wird, können wir nicht in allem ermessen. Aber einige Punkte werden doch aufgelistet hier. Die Frage ist ja, haben sie wirklich glauben können und festgehalten, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist? Das ist ja das grundstürzende Ereignis. Sie haben ihn erlebt, ja, aber ist er tatsächlich auferstanden oder war das doch das überspannte Gefühl, dass er sich etwas erträumt hat? Das heißt hier, er hat sich ihnen durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage haben die Jünger lernen können, dass der Auferstandene tatsächlich gegenwärtig ist. Das war ja das Besondere. Er hatte eine leibliche Gestalt. Man konnte sogar die Signatur des Gekreuzigten erkennen. Aber er war nicht mehr einer von uns, würden sie sagen damals. Seine Leiblichkeit war mit unserer Leiblichkeit überhaupt nicht zu vergleichen. Plötzlich war er da, obwohl wir ihn vorher nicht gesehen und nicht gehört haben. Dann war er da und hat uns angesprochen und wir haben gespürt, dass es unser Herr ist. Aber dann war er auch wieder vor unseren Augen verborgen. Wir waren unterwegs auf der Wanderschaft. Plötzlich geht da einer mit, spricht uns an und wir merken, er ist es. Und dann war er auch wieder unseren Blicken entschwunden. Also diese Phase, sich zeigen, die Jünger können ihn hören, können mit ihm sogar sprechen und ein Mahl feiern. Und dann entzieht er sich wieder ihren sichtbaren Augen. Das heißt, Jesus lebt, auch wenn wir ihn nicht mit unseren leiblichen Augen sehen können. Das haben die Jünger in 40 Tagen gelernt. Und daran haben sie festgehalten, dass Jesus immer da ist, auch wenn wir ihn jetzt nicht unmittelbar vor Augen haben. Dass Jesus uns immer hört, auch wenn er nicht neben uns zu stehen scheint. Jesus ist da. Und als der Erhöhte, Christus, kann er zu Recht sagen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Es gibt keinen Ort, hören Sie, es gibt keinen Ort und es gibt keine Zeit, auch in Ihrem Leben nicht, wo er nicht präsent wäre. Das müssen wir auch lernen und wir brauchen wahrscheinlich länger als 40 Tage. Wir brauchen vielleicht ein ganzes Leben. Um das wirklich zu lernen und zu glauben, dass Christus immer und überall für uns da ist. Er ist und bleibt der Christus für uns, auch wenn er in der Herrlichkeit beim Vater ist. Dieser Lernprozess, liebe Gemeinde, der freut sich auch über ermutigende Begleiter. Und deswegen fand ich das prima, wie zu Beginn des Gottesdienstes aktuell berichtet wurde, wie das ist, wenn Menschen den gegenwärtigen Herrn 2020 erleben. Und selbst wenn es bei ihnen im Moment ein bisschen trübe zu sein scheint, sie können den Worten dieses Herrn vertrauen. Ich bin bei euch alle Tage, überall, zu jeder Zeit, auch wenn ihr es noch nicht sehen und noch nicht glauben, aber hoffen möchtet. Er ist da, er ist gegenwärtig. Die andere wichtige Erkenntnis, die die Jünger damals gewinnen mussten, hat mit der großen Botschaft Jesu zu tun. Jesus ist ja aufgetreten mit einem großen Thema. Das Reich Gottes ist angebrochen. Gottes Herrschaft beginnt. Das, wovon ihr lange geträumt und in den prophetischen Schriften gelesen habt, das wird jetzt Wirklichkeit. Die Herrschaft Gottes bricht an. Und in den Worten Jesu, in den Seligpreisungen zum Beispiel, hat Jesus die Sehnsucht nach dem Reich Gottes in ihnen geweckt. In der Verkündigung Jesu, in den Zeichen, die seine Verkündigung begleitet haben, in der Art, wie er mit den Menschen umgegangen ist, den Abgeschriebenen, den Ausgestoßenen, den Kranken, die Art, wie er Menschen von der Liebe und Güte Gottes überzeugen konnte, das war Reich Gottes. Und es stimmt, was Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wenn ihr diese Erfahrungen macht, wenn ihr in dieser Weise glauben könnt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das ist wichtig, dass dieses Thema uns in der christlichen Gemeinde nicht verloren geht. Es steht hier am Anfang der Apostelgeschichte und am Ende der Apostelgeschichte steht wieder, dass der Apostel Paulus vom Reich Gottes gepredigt hat in Rom. Und damit ist uns Christen heute eine wichtige Aufgabe gegeben. Wir reden nicht von unserer eigenen frommen Innerlichkeit. Es geht nicht um unsere religiöse Befriedigung der Gefühle, die wir empfinden. Reich Gottes ist nicht das, was wir so kuschelig vielleicht empfinden möchten. Reich Gottes ist das und überall da, wo Menschen in dem Glauben an den auferstandenen und gegenwärtigen Herrn reden und handeln. Täuschen Sie sich nicht auch in manchen kleinen Stubenversammlungen, auch in manchen Hauskreisen, auch in manchen großen Kirchen und Festen, ist Reich Gottes spürbar, erfahrbar. Aber es bleibt das Reich Gottes. Es bleibt das Geheimnis, dass Gott diese Herrschaft unter uns sichtbar machen möchte. Nicht umsonst findet sich in diesem Zusammenhang auch der Hinweis auf das Pfingstfest, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und als die Jünger fragen, weil sie gedacht haben, es müsste doch so ähnlich weitergehen, wie es früher schon mal schön war, wirst du das genauso wieder machen? Da sagt Jesus, Leute, Reich Gottes könnt ihr nicht in eure historischen kleinen Denkmuster einengen. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein und ihr werdet die Botschafter des Reiches Gottes sein. Meine Botschaft von damals ist nicht jetzt hinfällig geworden, weil ich nicht mehr präsent zu sein scheine. Ihr seid meine Zeugen, sagt Jesus. Meine Zeugen, ihr, also nicht nur eure Worte, nicht nur das, was ihr evangelistischerweise vermitteln möchtet, sondern ihr in eurer Existenz, in eurem Leben, in dem, was ihr sagt, was ihr seid, wie ihr euch anderen Menschen zeigt, ihr seid Boten des Reiches Gottes. Und darum ist dieser Text auch von einer ganz großen Erwartung gekennzeichnet. Ich sagte es vorhin schon einmal, es ist kein Abschied mit dem Blick allein nach hinten, sondern es ist ein Erwartungsort, ein Hoffnungsbild, wie gesagt, das aber auch die Hoffnung konkretisiert. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet Botschafter des Reiches Gottes sein. Deswegen gehört für die christliche Kirche die Diakonie, das soziale Engagement, die politische Verantwortung von Anfang an dazu. Wir reden nicht nur verbal über Gott und über unseren Glauben, sondern unser Leben, unsere Aktionen, unser Tätigsein in Mission und Diakonie ist dem Reich Gottes gemäß. Und die Jünger haben damals noch nicht geahnt, was daraus einmal werden würde. Kurz nach dem Pfingstereignis findet die erste Krankenheilung statt. Da merken wir schon, das ist klar, das gehört auch dazu. Nicht nur die Verkündigung, sondern das Diakonische, das soziale Handeln. Das gehört zum Reich Gottes. Und deswegen hat auch dieses Jahr, dieser Gottesdienst, auch dieses Himmelfahrts- und Pfingstfest den Charakter einer Aufbruchsstimmung. Wir erwarten noch etwas. Wir erwarten, dass sich der gegenwärtige Herr unter uns in unseren Gemeinden und in unseren Werken und Einrichtungen als lebendig erweist. Wir erwarten das, weil wir ihn erwarten. Und da ist der große Bogen angezeigt. Wir sind unterwegs als Botschafter für das Reich Gottes, für die neue Welt Gottes, für das Reich, in dem Frieden und Gerechtigkeit Wirklichkeit werden und nicht nur Optionen der Politiker. Frieden und Gerechtigkeit. Auf dieses Ziel hin sind wir unterwegs. Und einmal werden wir merken, dass Christus selber dieses Reich des Friedens vollenden wird. Dahin sind wir unterwegs. Es bleibt dabei. Wir brechen auf. Amen.